Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Der Büchermarkt heute mit Short Stories von Joseph O'Neill. Mit dem Roman der Booker-Preisträgerin von 2019, Bernardine Evaristo, und mit dem Nachwuchsautor Jakob Nolte. Zu all dem begrüßt sie Tanja Lieske. Jakob Nolte, 1988 in einem kleinen Dorf in Niedersachsen geboren, hat schon einige Lorbeeren als Theaterautor eingeheimst. Gemeinsam mit dem Regisseur Michel Descartes hat er witzige Stücke geschrieben, die Titel tragen wie »Helmut Kohl läuft durch Bonn« oder »Der Volkshai«, eine Mischung aus Ibsens Volksfeind und dem Hollywood-Blockbuster »Der weiße Hai«. In den bisherigen Romanen geht es ebenfalls gerne skurril und auch poppig zu. So ging es im Erstling Alf um eine Mordserie an einer amerikanischen Highschool. Inzwischen liegt Jakob Noltes dritter Roman vor und damit schafft er den Sprung in den Surkamp Verlag. Immerhin. Kurzes Buch über Tobias heißt dieser Roman und gelesen hat ihn für uns Martin Krumpholz.
So kurz ist dieses Buch über einen Schriftsteller namens Tobias gar nicht. Doch auf den ersten gut 100 Seiten tut sich wenig Spektakuläres, sieht man davon ab, dass eine gewisse Alina in einen Hasen verwandelt wird. Dann plötzlich, so ab Seite 123, kracht es. Tobias fährt nach Wien, um an einem Seminar über den amerikanischen Schriftsteller Thomas Pynchon teilzunehmen. Wir erinnern uns an diesen erratischen, geheimnisumwitterten, 1937 geborenen Mann und seinen 200-Seiten-Roman »Die Versteigerung von Nummer 49«, den Tobias als eine kurze Erzählung bezeichnet, durchaus. Viel wäre darüber zu sagen, aber was passiert? Tobias hasst das Buch, so sagt er selbst. Mit seiner Abneigung gerät der junge Mann in eine massive Isolation, denn die anderen Seminarteilnehmer bewundern es. Gefragt, was denn sein Problem mit dem Text sei, erklärt Tobias:
Alles daran, die zwanghafte Albernheit, die Figurennamen, die reißerischen Erwähnungen von Konzentrationslagern, die Selbstgefälligkeit des Erzählers, die verschachtelten Sätze, die Effekthascherei, das Geprahle mit Fremdwörtern, wirklich am meisten die Sprache, die Erzählhaltung, das wahnsinnig Eitle daran.
An dieser Stelle wird er unterbrochen. Tobias' Auftritt endet im Fiasko. Ein Shitstorm bricht über ihn herein. Er verlässt den Seminarraum, Entschuldigungen stammelnd auf allen Vieren. Die Versteigerung von Nummer 49 ist nicht nur ein kanonischer, sondern ein ziemlich smarter und auch ein ziemlich amüsanter Text, der zudem, denkt man an die verhandelten Verschwörungstheorien, nicht einer gewissen Aktualität entbehrt. Was also hat den Protagonisten und was hat vor allem den Autor geritten, sich dermaßen mit einem berühmten Vorgänger anzulegen? Will Nolte seinen Protagonisten etwa desavouieren? Oder haben wir es mit einer Ästhetik ex negativo zu tun? Erfahren wir hier, was Nolte mit seinem Schreiben dezidiert nicht will? Die Tendenz zum Metaphysischen, die er Pynchon so streng ankreidet, ist geradezu ein Hauptmerkmal seines eigenen Romans, anfangs noch diskret im Traum.
Auf einer Lichtung begegnete ihm ein Engel. Der Engel schwebte auf Tobias zu. Tobias kämpfte gegen den Wind. Tobias wollte gegen den Engel kämpfen. Er hasste ihn. Warum, wusste er nicht. Aber ihm war klar, dass er diesen Engel bekämpfen musste. Der Engel ging auf Tobias zu. Tobias hatte die Fäuste erhoben. Der Engel umarmte ihn und berührte seine Hüfte. Er flüsterte ihm etwas ins Ohr. Tobias' Hass war verschwunden.
Später wird Tobias eine religiöse Erweckung erleben und sogar in einer protestantischen Kirche predigen. Übrigens nimmt es ein wenig Wunder, dass der Protagonist nicht Jakob heißt, denn es ist nun einmal Jakob, der in der Bibel mit dem Engel ringt. Womöglich wollte Jakob Nolte die Doppelung mit seinem eigenen Vornamen vermeiden. Wie dem auch sei, die spirituelle Tendenz des Romans nimmt Fahrt auf. Die zweite explosive Episode nach Wien und Thomas Pynchon ist ein E-Mail-Wechsel mit der ebenfalls schriftstellenden Melanie, der etwa 10 Seiten umfasst. Wieder endet der Austausch ungut, jedenfalls mit einer herben Abkühlung. Tobias berichtet, wie er und sein Freund im Urlaub in Taiwan Zeugen eines Verbrechens wurden. Wie sich herausstellt, hat eine junge Frau einen Mann erstochen, der sie vergewaltigen wollte. Tobias nimmt den Fall zum Anlass für eine Spekulation über Gut und Böse.
In der Welt ist ein Paradies verborgen. Liebe, Glauben, was heißt das? Ich wünsche mir einen Glauben ohne Gott, eine Kirche ohne Gesichter. Christus, die Väter, Märtyrer und Apostel sind mir zuwider. Das Einzige, woran ich glauben mag, ist, dass es das Gute im Menschen gibt, einen unerschütterlichen Kern, keine Moral, keine Liebe. Diese Worte sind leer, aber das Gute.
Melanie in ihrer Antwort ist ziemlich wütend. Wie kann Tobias das eine, die Vergewaltigung, mit dem anderen, seiner privilegierten Vorstellung von Gut und Böse, vermischen?
Kann es sein, dass die Architektur deines Paradieses gegenüber der Wirklichkeit nicht barrierefrei gedacht wurde? Ein Blick in die Zeitung sollte genügen, um deine seichten, leicht beschwipsten Wahnvorstellungen fallen zu lassen.
Der Autor, der seinem Protagonisten offensichtlich nahe steht, mischt sich in den Konflikt natürlich nicht ein. Aber so, wie bei der Referenz zu Thomas Pynchon offen bleibt, ob Nolte insgeheim einen Thomas Pynchon-Roman schreiben wollte, ohne dies zugeben zu können, ganz im Gegenteil, so enttäuscht letztlich die Tatsache, wie unernst der Autor das Thema Glaube und Spiritualität umspielt. Es wirkt unverbindlich und kokett. Es bleibt uns Lesern überlassen, ob wir nach der Lektüre sozusagen ein Kreuzzeichen schlagen oder ob wir das Ganze als einen geistreichen, meinethalben postmodernen Spaß abhaken.
Jakob Nolte, kurzes Buch über Tobias, ist erschienen im Surkamp Verlag Berlin. 232 Seiten, 22 Euro. Und Sie hörten eine Rezension von Martin Krumpholz. Joseph O'Neill, 1964 als Sohn eines Iren und einer Türkin in Cork geboren, gilt als ein kosmopolitischer Romancier. O'Neill ist in den Niederlanden aufgewachsen. Er hat als Anwalt in London gearbeitet und er lebt inzwischen in New York. Sein Sujet sind die einsamen Existenzen der globalen Wanderarbeiter. In dem Roman Nederland von 2008 leuchtet er das Brooker-Milieu an der Wall Street aus. Der folgende Roman Der Hund spielt in der aseptischen Finanzwelt von Dubai. Nun hat sich O'Neill, der die epische Langstrecke erwiesenermaßen sehr gut beherrscht, an der uramerikanischen Form der Short Story versucht. Guter Ärger heißt diese Sammlung und wie die gelungen ist, das weiß Peter Henning.
Er besuchte, anders als zahllose seiner schreibenden US-Kollegen, ganz bewusst weder eine der renommierten amerikanischen Schreibschulen, noch besaß er einen einflussreichen literarischen Mentor, der ihm seinen Weg hin zu einem der großen US-Verlage ebnete. Nein, der 57-jährige Ire Joseph O'Neill entschied sich bewusst dafür, seinem Schreiben als Hobby zu frönen. Allerdings brachten ihm seine Romane bald den Ruf ein, so die New York Times,
der geistreichste, zornigste, anspruchsvollste Schreiber seiner Generation zu sein. Denn O'Neill scheint unfähig zu sein, auch nur einen langweiligen Satz zu schreiben.
Das mag für seine Romane gelten. Blickt man aber auf seine erste, nun auf Deutsch vorliegende Story-Sammlung, die den Titel »Guter Ärger« trägt, so muss man diese Einschätzung leider zunächst relativieren. Denn bis O'Neill sich warm geschrieben hat und er zeigt, was er schreiberisch bieten kann, hat man 5 mehr oder weniger belanglos dahinplätschernde Geschichten gelesen. Gewiss, dieser Erzähler ist keiner von der Stange. Dazu ist seine Beobachtungsgabe viel zu ausgeprägt und sein Stil zu geschliffen. Doch vieles von dem, was er in den ersten, die Sammlung eröffneten Stories behandelt, erscheint doch allzu banal. Ein Student, der seinen Lehrer alljährlich gegen dessen Willen besucht und ihm und seiner Frau wortreich die Zeit stiehlt. Oder der einsame Hochzeitsgast, der tausende von Kilometern fliegt, um bei der großen Feier eines alten Studienfreundes dabei zu sein und sich am Ende bei ein paar Gläsern Whisky mit einer schnatternden Gans verlustiert. Das alles ist gut geschrieben, wirkt aber insgesamt ziemlich beliebig und halt darum nicht wirklich nach. Doch dann beginnt man das Stück »Der Tod von Billy Joel« zu lesen und der erste Eindruck wird wie im Handumdrehen widerlegt. Denn wie es O'Neill im Folgenden versteht, die Geschichte dreier Golffreunde, die sich während ihres Florida-Trips angesichts der vermeintlichen Meldung, der Singer-Songwriter Billy Joel sei mit 55 gestorben, unversehens und ohne es je offen zu thematisieren, ihrer eigenen Sterblichkeit bewusst werden, das ist grandios. Es erinnert an die zeitgenössischen amerikanischen Meister der sogenannten kleinen Form, Tobias Wolff oder Andrew Dubus. Versteht O'Neill es in seinen Bestmomenten gekonnt, kleine, gleichsam folgenreiche Umschwünge in den Psychen seiner Protagonisten einzuleiten, ohne diese jeweils explizit zu benennen. Und so ist Toms Erleichterung zunächst groß, als er wenig später erfährt, dass Joel gar nicht gestorben ist, sondern sich vielmehr mit 55 mit einer halb so alten Frau verlobt hat.
Er ist hier, massiert die Anti-Schuppen-Lotion ein und lässt einen warmen, verstellbaren Wasserguss auf sich herabregnen. Und er ist nicht Billy Joel. Als Tom aus der Duschkabine kommt, pfeift er sogar.
Der Schrecken über die plötzliche Erkenntnis der eigenen Endlichkeit scheint für den Moment gebannt. Und so kehrt Tom wenig später in sein altes Leben zurück, in welchem ihn die Routinen und die alte Schwerkraft der Verhältnisse eine Zeit lang wieder in Sicherheit wiegen. Doch der Schein, das müssen sich O'Neills Geschöpfe früh oder später allesamt widerwillig eingestehen, trügt. Denn jeden Moment kann das Schicksal seine ungeahnte Wendung nehmen, auch wenn im Moment nichts darauf hinzudeuten scheint. Genau darin offenbart O'Neill sein besonderes Können. In der präzisen, ja bisweilen carverhaften Schilderung vermeintlich alltäglicher Abläufe, hinter denen dann die Abgründe lauern. Joseph O'Neill erzählt in seinen besten Stories von der Unvollkommenheit menschlicher Gefühle, von kleinen Schrecken, in denen sich große Krisen anzudeuten beginnen. Und davon, wie es plötzlich darüber fühlbar wird, jenes bedrohliche, einst von seinem berühmten Kollegen John Cheever so bezeichnete Chaos, über das wir alle, auf einem dünnen Faden gehend, angstvoll balancieren. Es weht uns an und sekundenlang spüren wir seine zerstörerische Macht. Doch der Faden, und das ist die tröstliche Botschaft für uns und O'Neills Geschöpfe, hält.
Meint Peter Henning zu Joseph O'Neill, guter Ärger, Stories. Aus dem amerikanischen Englisch übersetzt hat Nikolaus Stingel, erschienen im Rowohlt Verlag Hamburg, 164 Seiten, 22 Euro. Es war ein ungewohntes Bild, das sich in der Londoner Guildhall im November 2019 bot. Zwei strahlende Gewinnerinnen bekamen den Booker-Preis des Jahres zugesprochen. Auf eine davon, Margaret Atwood und ihren Roman Die Zeuginnen, konnte man getrost Wetten abschließen. Die andere kam aus dem Off. Bernardine Evaristo wurde 1959 in London geboren. Sie hat nach eigenen Angaben brasilianische, irische, deutsche Vorfahren und ganz sicher hat sie einen Vater, der aus Nigeria eingewandert ist. Ihr Lebenswerk Evaristo hat 8 Romane geschrieben und einen Uni-Abschluss in kreativem Schreiben, ist eine interkulturelle Erfolgsgeschichte. Sie führt vom Rand ins Zentrum der britischen Kulturwelt. Und genau davon erzählt auch der prämierte Roman Mädchen, Frau etc. Anna Augustschick hat ihn für uns gelesen.
Vorhang auf. An einem Abend zum Ende des letzten Jahrzehnts wird am Londoner National Theatre ein Theaterstück uraufgeführt. Das Stück trägt den Titel Die letzte Amazone von Dahomey. Eine afrikanische Kriegerin blickt darin auf ihr Leben zurück. Noch im 19. Jahrhundert war ihresgleichen weit über die Grenzen des heutigen Benin so angesehen wie gefürchtet. Die Autorin des Stücks, Amabonsu, ist die erste von rund einem Dutzend Protagonistinnen, denen wir in Bernardine Evaristos Roman Mädchen, Frau etc. begegnen. Die Premiere bewegt die meisten von ihnen dazu, ihr eigenes Leben Revue passieren zu lassen. Ihre miteinander verwobenen Lebens-, Liebes- und Leidensgeschichten durchziehen das ganze 20. Jahrhundert. Auch räumlich schwappen ihre Leben über die Grenzen Londons hinaus, nach Nordengland, Nigeria, in die Karibik und in die USA. Evaristos Roman durchmisst die Geschichte Englands als sukzessive postkoloniale Befreiungsbewegung, die Fragen von Gender und Race und sogar den Brexit thematisiert. Mädchen, Frau etc. ist ein feministischer Roman, ein Roman über das multikulturelle London, aber auch ein Roman, der noch vieles mehr kann. Die Geschichten der Frauen werden nämlich in einem Hybrid aus Vers und Prosa erzählt. Das Poetische lädt ihre individuellen Erfahrungen als eine Kollektive auf. Die komplexen Figuren stehen allegorisch für ein ganzes Jahrhundert Großbritannien, das uns nur deshalb als alternative Geschichte anmutet, weil diese weibliche, schwarze, lesbische Perspektive eine ist, die bislang nicht oft als Teil des britischen Selbstverständnisses gewählt wird. Wie ihre Theaterfigur blickt am Anfang des Romans auch die 50-jährige Dramatikerin Amma auf ihr Leben zurück. Als schwarze Frau im männlich dominierten Londoner Theatergeschäft hat Amma so manche Schlacht gekämpft. Als lesbische Frau erinnert auch sie sich an ein ganzes Bataillon an Geliebten. Mit der Beschreibung ihrer romantischen und sexuellen Errungenschaften räumt sie nicht zuletzt mit dem Vorurteil auf, Frauen würden in der Liebe zu anderen Frauen nur Heimat und Harmonie suchen, geschweige denn finden. Nun selbst im Mainstream angekommen, muss Amma den Höhepunkt ihrer Karriere vor sich selbst und vor ihren Weggefährtinnen rechtfertigen. Sie hat sich an den Platz am Rand der Theaterszene gewöhnt, er ist Teil ihres Selbstverständnisses. Trotz ihrer rebellischen Natur hat Amma an der Schwelle zum Theater-Olymp Angst, von der Kritik zurückgewiesen zu werden.
Beinahe 40 Jahre voller Premieren und sie macht sich immer noch ins Hemd. Was, wenn sie verrissen wird? Wenn sie nur Ein-Stern-Bewertungen bekommt? Was hat sich das große National Theatre bloß dabei gedacht, sich diese hundsmiserable Hochstaplerin ins Haus zu holen? Ach, halt die Klappe, Amma. Du bist ein altgedientes Schlachtross. Schon vergessen?
Immer nah an den 12 Frauen erzählt, changiert der Text geschickt von der Innen- zu Außenperspektive. So werden die Figuren zu Resonanzräumen, die sich gegenseitig hinterfragen und kritisieren. Ammas 19-jährige Tochter Yas, die ihre Hautfarbe genauso wie ihren Afro mit einer größeren Selbstverständlichkeit trägt, blickt kritisch auf ihre Mutter. Sie urteilt nicht nur als Zuschauerin über das Theaterstück, sondern auch über Amma selbst. Ihr Bild von Amma lässt diese deutlich verletzlicher aussehen, als es deren Selbstbild zugelassen hätte.
Yas wünscht sich, das Stück wäre schon unter allgemeinen Lobeshymnen über die Bühne gegangen. Und sie könnte es sich ansehen, nachdem es schon für gut befunden wurde. Das ist deshalb so wichtig, weil sie sich nämlich mit den Auswirkungen herumschlagen muss, falls die Kritiker es in die Tonne treten und Mom gefühlsmäßig in den Tobsuchtsmodus gerät, was wochenlang andauern kann. Nach dem Motto, die Kritik mit ihrer Komplettignoranz für das Leben schwarzer Frauen sabotiere ihre Karriere, das hätte ihr großer Durchbruch. Nach 40 Jahren heftigster Maloche werden können, bla 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 bla. Und wer darf dann wohl am Telefon hängen und sie wieder vom Boden kratzen? Sie ist Moms emotionale Stütze. Das war sie immer und wird es immer bleiben.
Doch auch die Perspektive von Yas wird wieder von anderen Frauen korrigiert. Dies wiederholt sich in weiteren Kombinationen von Müttern und Töchtern, Freundinnen und Geliebten, Lehrerinnen und Schülerinnen, Hausbesitzerinnen und Haushälterinnen. So entsteht ein komplexes Netz prismatisch aufgefächerter Perspektiven, deren Summe einerseits einen ganzheitlichen Zugang erlaubt. Andererseits wird schnell klar, dass sich der so gewebte Text genau für dieses Netz interessiert, was dem Roman eine selbstreflexive Komponente verleiht. Auch die Reaktionen des Publikums auf Ammas Theaterstück versinnbildlichen genau dies. Nebst Kleidung, Frisur, Hautfarbe und sexuelle Orientierung wird die Einstellung der Frauen zu dem Theaterstück Teil ihrer Identitätskonstruktion. Mit dieser Fokussierung auf die Binneninszenierung, ganz im Sinne eines Shakespeare'schen Stücks im Stück, besetzt der Roman nicht nur eine ironisch reflektierte Position. Evaristo wählt auch eine kluge Metaperspektive, die uns als Leser ebenso ins Zentrum der Aufmerksamkeit holt. Wie werden wir auf ihren Roman reagieren? Erkennen wir ihn als Ort der Begegnung? Und lassen wir zu, dass uns diese Begegnung verändert? Evaristo überlässt die Entscheidung ihren Lesern und Leserinnen. Der versöhnliche Schluss des Romans, dessen Epilog mit dem Wort Zusammensein endet, spendet keinen Applaus für ein naiv harmonisches Miteinander, sondern für eine außergewöhnliche Begegnung mit Resonanzpotenzial.
Meint Anna Augustschick zu. Bernardine Evaristo, Mädchenfrau etc. Aus dem Englischen übersetzt hat Tanja Handels, erschienen im Tropenverlag bei Klett-Cotta Stuttgart, 512 Seiten, 25 Euro. Und das war's für heute im Büchermarkt. Um autonomes Fahren geht es gleich in der nachfolgenden Sendung Forschung aktuell. Dazu begrüßt sie mein Kollege Uli Blumenthal und hier an dieser Stelle dankt fürs Zuhören Tanja Lieske.